Liebe Geschwister, lass uns noch einmal still werden zum Gebet und dann möchte ich mit der Predigt beginnen. Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen und hast dein Leben für uns gegeben. Ich danke dir dafür, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut. Du bist sündlos gewesen in dieser Welt und wir waren es nicht. Und wir sind es auch nicht. Aber du sprichst uns gerecht, du machst uns gerecht durch deinen Tod. Wir danken dir dafür, dass wir daran glauben dürfen. Bitte dich darum, stärke du diesen Glauben in uns. Amen. Kann man mich denn gut verstehen? Ist das okay? Ja? Gut. Ja. Ich möchte heute mit der Predigtreihe fortfahren. Die Predigtreihe heißt Leben durch das Evangelium und es dreht sich immer um verschiedene Aspekte, wie sich das Evangelium auf das Leben der Gläubigen auswirkt. Heute soll der vorerst letzte Teil da sein, der 8. Beim letzten Mal haben wir uns angeguckt, dass das Evangelium uns eint. Es ist das Fundament für die Gemeinde. Wir haben auch über Gefahren gesprochen, die in der Gemeinde auftreten können. Falsche Lehrer, ja, Sektierer und. Was ich aber bewusst etwas kurz gehalten habe, weil es in diesem Teil vorkommen soll, ist, dass wir nach außen hin als Gemeinde in einem Kampf stehen. Wenn wir am Evangelium festhalten, bedeutet das, dass wir Anfeindung erleben werden. Deshalb habe ich die heutige Predigt so überschrieben. Der Christ und die Welt, das bedeutet Konflikt. Bleib standhaft. Ich möchte in der heutigen Predigt mit euch mir angucken, wie das Neue Testament über diesen Konflikt spricht. Besonders die Schriften von Johannes möchte ich mit euch angucken. Also das Evangelium von Johannes, den ersten Brief und auch Teile der Offenbarung werden eine Rolle spielen. Das Konfliktfeld, über das wir heute sprechen, und das wird der erste Teil der Predigt sein, nennt die Bibel Welt. Das ist das, womit der Christ es zu tun hat. Welt. Und da möchte ich mit euch am Anfang die Frage beantworten, was heißt denn das eigentlich? Wie gebraucht das Neue Testament und insbesondere Johannes diesen Begriff? Warum gibt es dann, das ist der zweite Teil, überhaupt diesen Konflikt? Wo kommt der denn überhaupt her? Der dritte, da möchte ich einen Blick vorauswerfen, was sagt das Neue Testament, wie es ausgeht? Der vierte, mit wem haben wir es denn zu tun und wie werden wir angegriffen? Und das letzte ist, wie gehen wir jetzt damit um? Eine Anwendung. Doch lasst mich erstmal mit dem Begriff Welt starten. Welt, das ist so ein Begriff im Neuen Testament, der kann mehrere Bedeutungen haben. Wir kennen im Deutschen, kennen wir auch Worte, die haben mehrere Bedeutungen. Bank ist so ein Begriff. Also wenn ich jetzt von euch sage, wir treffen uns an der Bank, dann müsst ihr schon den Kontext kennen, um zu wissen, wo dieser Ort ist. Für die, die hier im Ort wohnen, damit könnte ich jetzt die Sparkasse gemeint haben oder eine Bank hier vielleicht da vorne. Ja, da ist eine, ihr seht das jetzt nicht durch die Fenster. Aber das müsste dann der Kontext wiedergeben, nicht wahr? Und so ähnlich ist es mit dem Begriff Welt. Je nach Kontext kann der eine andere Bedeutung haben. Und im ersten Kapitel vom Johannesevangelium wird das schon deutlich. Lasst uns mal gemeinsam, wenn ihr eine Bibel habt, Johannes 1, die Verse 9 bis 13 aufschlagen und darin lesen. Da spricht er nämlich von Jesus so. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Da ist das erste Mal. Und der Begriff, der jetzt im Griechischen hier steht, ist ein Begriff, den haben wir auch in unserer Sprache. Kosmos. Also wenn ich jetzt zu euch sagen würde, wir leben in einem Kosmos und Jesus kam in den Kosmos, wie er es hier sagt, dann verstehen wir darunter sicherlich das, was die Welt, in der wir leben, dieses Universum. Ne, dazu zählen wir all das, was die Sterne am Himmel sind, die Himmelskörper, das Weltall und. Das ist der Kosmos und das ist die erste Bedeutung, die wir hier treffen. Jesus kam in diesen Kosmos, in diese Welt. Dann geht es aber weiter. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Also ja, wir wissen, er war in der Welt, er ist in diesen Kosmos gekommen. Dieser Kosmos wurde durch ihn, aber jetzt wird es komisch und die Welt kannte ihn nicht. Ja, wie geht das denn? Was ist denn damit gemeint? Redet er hier von toter Materie, von Planeten, von Weltall? Sicher nicht. Und jetzt macht das der Kontext deutlich, wenn wir weiterlesen, was er denn meint. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Geblüt noch aus dem Willen des Menschen, des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier haben wir eine zweite Bedeutung, die dieser Begriff annehmen kann. Und das meint die Menschen. Und mal kann das sein, dass er nur die ungläubigen Menschen meint und mal alle Menschen. Das ist die zweite Bedeutung. Und es gibt auch noch eine dritte Bedeutung. Und damit ist das Wort schon viel komplexer als eine Bank. Eine Bank hat zwei Bedeutungen, jetzt kommt eine dritte. Die dritte Bedeutung ist nämlich die, dass Johannes diesen Begriff auch verwendet und auch Paulus, wenn sie von einem Weltsystem sprechen, einer geistlichen Welt, einer spirituellen Welt, einer, der wir nicht sehen, die aber eindeutig im Widerspruch zu Gott und seinem Reich steht. Sie ist satanisch motiviert. Der Teufel steht an ihrer Spitze. Das ist dann gemeint, wenn er der Fürst der Welt genannt wird. Dieses System richtet sich gegen Gott und seine Herrschaft. Es rebelliert dagegen. Es möchte sich Gott nicht unterordnen und tut alles dafür, das zum Ausdruck zu bringen. So benutzt Johannes dann zum Beispiel den Begriff in 1. Johannes 5, Vers 19. Dort sagt er, wir wissen, dass wir aus Gott sind, sagt er zu den Christen. Die ganze Welt aber ist im Bösen. Damit meint er das System. Also wir können drei Bedeutungen ableiten, wenn der Begriff Welt vorkommt. Und wir werden heute nur uns auf die dritte fokussieren. Das eine ist die gesamte Schöpfung, in der wir alle leben. Das andere kann sein, dass er Menschen meint. Das Neue Testament meint dann Menschen. Und das dritte ist aber ein System, das im Widerspruch zu Gott sich befindet. Und das wird heute der Fokus sein. Das wird mit Welt gemeint sein. Und diese Stellen wollen wir betrachten. Was hier an dieser Stelle schon auffällt, in Johannes 1, ist, und das ist die Frage danach, wo kommt dieser Konflikt her, dass Christus in gewisser Weise eine Spaltung gebracht hat in die Menschheit, in diese Welt, in die er kam. An ihm, kann man sagen, scheiden sich jetzt die Geister. Und das ist das Thema, was dann durchs Johannesevangelium auch weiter durchgezogen wird. Johannes macht deutlich oder er nimmt Ereignisse, die herausstellen sollen, dass Jesus wirklich der Messias, wirklich Gott ist, der in diese Welt kam. Und es wird deutlich, dass die Gegner, die das anprangern, zu dem anderen System gehören, dieser Welt, von der ich eben gesprochen habe. Dieses System, das gegen Gott rebelliert, das rebelliert gegen ihn. Ein Paradebeispiel dafür ist im 8. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus ist konfrontiert mit verschiedenen jüdischen Gruppierungen, unter anderem auch Gesetzeslehrer, Menschen, die glaubten, weil ich ein Nachkomme von Abraham bin, deshalb bin ich auf der sicheren Seite. Sie rebellieren aber gegen Jesus und seine Worte und Jesus spricht sie an und in 8, Vers 43 bis 47 sagt er dann, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Was Jesus hier deutlich macht, ist, dass diese Männer, mit denen er dort spricht, unter dem Einfluss des Teufels stehen. Sie sind seinen Lügen aufgesessen. Sie gehören zum anderen System. Christus hat das klar ans Licht gebracht. Und da prallen jetzt, das kann man nicht anders sagen, Welten aufeinander. Das Reich Gottes auf der einen Seite, repräsentiert durch Christus, und auf der anderen Seite der Teufel mit seinen Mächten. Christus entlarvt es als das, was es ist. Es ist nichts anderes als ein Gebäude von Lügen, das sich gegen Gott auflehnt. Das macht er auch zum großen Thema in seiner letzten Rede. Er sitzt am Abend am Passa mit seinen Jüngern zusammen. Und das ist dann ab Kapitel 13. Und ich möchte mit euch ein paar Stellen aus 14, 15, 16 lesen. Und nachher betet er dann abschließend in Kapitel 17. Und was er den Jüngern deutlich macht, ist, dass die Zugehörigkeit zu ihm sie ebenfalls in diesen Konflikt mit reinzieht. Das heißt, er hat diese Gegenseite entlarvt und auch sie werden auf diese Gegner stoßen, auf diese Welt, auf dieses System, das gegen sie rebelliert. Johannes 14, dort sind es die Verse 17 bis 21. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Christus sagt hier, dass er den Geist Gottes schicken wird. Dieser Geist wird diese Spaltung nicht etwa überbrücken. Es wird nicht so sein, dass dann auf einmal Frieden herrschen wird, sondern diese Spaltung wird weiter vorangetrieben. Die eine Seite hat den Geist und die andere nicht. Das ist der Kern, auf den er sie vorbereitet. Das ist es, was er ihnen hier sagt. Und das wird nicht dazu führen, dass dann nach und nach irgendwie sich die Fronten auflösen oder sowas, sondern dann geht er im 15. Kapitel und bereitet sie darauf vor, es wird härter werden. 18 bis 20, in Kapitel 15. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Was er ihnen hier ankündigt, ist, dass sie das Gleiche erfahren werden wie Christus. Der Hass, den die Welt auf Christen hat, also wir im Westlichen hier, ne, wir sind da vielleicht ein bisschen eingelullt. Ich komme noch dazu, dass wir erkennen müssen, wo wir zu kämpfen haben. Aber die meisten Christen erleben das ähnlich, wie Jesus das erlebt hat. Gerade im letzten Jahrhundert in den kommunistisch geprägten Ländern, in den islamischen Ländern, haben Christen genau diesen Hass täglich zu spüren bekommen, von dem er hier redet. Das wird nicht einfach aufhören. Die Fronten sind da verhärtet und es ist unüberbrückbar. Das liegt einzig und allein, es kommt später daran, dass wir zu Christus gehören und seine Botschaft in diese Welt tragen. Und das ist Kapitel 16. Da sagt er ihnen nämlich in den Versen 8 bis 11, und wenn er, jetzt spricht er wieder vom Heiligen Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also nichts mit anderen Worten, er wird, was mit überführen kann man auch mit bloßstellen, er wird sie konfrontieren. Wie Christus konfrontiert hat, wird auch der Geist Gottes, wenn heute sein Wort verkündet wird, eine Konfrontation darstellen. Jetzt kommt der Inhalt und das ist ein Kurzabriss des Evangeliums, ich erkläre das gleich. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Die erste Konfrontation ist eigentlich die Ursünde. Es gibt eine Sünde, die nie vergeben werden kann, wenn man nicht an Christus geglaubt hat. Das ist die Sünde, die kann nicht vergeben werden. Und das ist die Konfrontation. Bedeutet, wer nicht an Christus glaubt, ist verurteilt. Weil auf welcher Basis soll er gerecht gesprochen werden, wenn er den Glauben an Christus ablehnt? Das ist das Erste. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Das ist die erste Konfrontation. Ihr glaubt nicht. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Darin wird im Evangelium offenbart, dass die Gerechtigkeit ein für alle Mal, wenn Christus davon spricht, dass er beim Vater ist, ist der ganze Prozess abgeschlossen, den es brauchte, um uns gerecht zu machen. Christus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Es ist nichts mehr nötig, was noch offen ist. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium beinhaltet aber auch von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Fürst dieser Welt ist im Johannesevangelium der Teufel, der Satan. Er hat in gewisser Weise eine Niederlage durch das Evangelium bekommen und er ist gerichtet und er ist gebunden in einer gewissen Art und Weise, die wir uns noch anschauen werden, die ihn rasend macht. Die macht ihn nicht harmloser, aber sie hat ihn gebunden in einer gewissen Hinsicht. Dieses mächtige Wesen, das diese Welt beherrscht, hat einen Zugriff auf uns Christen verloren. Dazu später mehr. Christus weiß, dass wir in diesem Feld stehen. Er stellt uns da bewusst rein, in dieses Konfliktfeld, in dem er selber stand. Und er bittet für die Jünger und auch für die Gemeinde im 17. Kapitel. Da bittet er. Das möchte ich mir noch mit euch anschauen. Das sind die Verse 9 bis 11 und dann 14 bis 19. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Also er bittet hier noch für die Jünger, das ist noch der Teil, später dann auch für uns. Aber was er deutlich macht ist, wir brauchen Gottes Bewahrung. Und die sagt er uns auch zu. Da zum letzten Teil der Predigt. Und dann in 14 bis 19. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Heilig kann zwei Bedeutungen haben. Manchmal kommen auch beide durch. Es kann auf der einen Seite die Reinheit, die Sündlosigkeit sein, aber auch die Absonderung. Und das ist hier der Kontrast. Hier ist eine Absonderung gemeint. Durch Gottes Wort sind wir abgesondert. Wer an Gottes Wort festhält, kann nicht gleichzeitig an dem, was diese Welt tut, festhalten. Das wäre ungefähr so, als ob einer sagen würde, ich stehe auf hoher See auf einem Schiff und bin gleichzeitig an Land. Merkt ihr, das ist nicht vereinbar. Das sind zwei Dinge, die gehen nicht zusammen. Und entweder wir stehen auf seinem Wort nach dieser Stelle und sind geheiligt und rausgesondert oder eben nicht. Wir halten daran fest oder wir glauben das andere. Also zusammengefasst, wo kommt dieser Konflikt her? Von unserem Herrn, weil wir zu ihm gehören. Wer zu Christus gehört und an seinem Wort festhält, der sucht sich diesen Kampf nicht aus. Der Kampf kommt zu ihm. Er kann auch davon nicht wegrennen. Solange er an Christus hängt, hängt er in diesem Konflikt fest. Wie wird dieser Konflikt aber ausgehen, das möchte ich jetzt am Anfang noch sagen, bevor ich dann auf die Strategien der Welt eingehe. Jesus schließt seine Rede, die wir gelesen haben, in 16 Vers 33 mit den Worten. Also man könnte ja fragen, warum sagt er denen das? Will er, dass die jetzt panisch rumlaufen, diese Männer, wenn er ihnen sagt, dass es zum Konflikt kommt? Nein, er sagt, dies habe ich zu euch geredet in 16,33, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Dieser Konflikt ist bereits entschieden. Das möchte ich noch sagen. Es gibt die irrige Annahme von einigen Strömungen, dass wir Christen da jetzt irgendwie noch einen Sieg bringen müssten. Also so nach dem Motto, Jesus hat einen Anfang geleistet und jetzt bauen wir darauf auf und kämpfen und siegen dann. Man kann das ungefähr so vergleichen. Es gibt in fast allen Kriegen eine entscheidende Schlacht. Da entscheidet es sich, in welche Richtung der Krieg kippt. Das ist bereits entschieden. Diese Schlacht hat Christus am Kreuz auf Golgatha, und das sagt er hierzu, ich habe die Welt überwunden. Das war der Kipppunkt. Das war der Kipppunkt. Er hat diese entscheidende Schlacht geschlagen und gewonnen. Daran dürfen wir uns festhalten. Das heißt, Wenn wir über diese Feinde gleich sprechen, die da sich gegen uns erheben, dann ist es nicht so, dass wir glauben, dass sie siegreich sein könnten. Der Sieg steht fest, den Christus errungen hat und in dem wir stehen, wenn wir an ihn glauben. In seinem ersten Brief macht Johannes den Geschwistern Mut, in 1. Johannes 2, Vers 16 und 17. Dort sagt er: Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Bedeutet, die wird vergehen. Dieses System wird untergehen mit dem zweiten Kommen Christi. Das ist beschlossen. Das ist ein reines Rückzugsgefecht, könnte man sagen, dass es kämpft. Und Paulus, der andere Worte in der Regel benutzt als Johannes an vielen Stellen, der macht das in Römer 8 deutlich. In Römer 8, Vers 33 bis 39, da stellt er eine rhetorische Frage an den Anfang und diese Frage ist auch gleichzeitig die Antwort darauf, inwieweit der Satan verloren hat. Also wenn wir im Alten Testament gucken, zum Beispiel im Buch Hiob, da ist der Teufel noch so, der Satan, dass er Anklage erheben kann gegen Gerechte, gegen Gläubige. Können darauf hinweisen, sagen, ja guck mal, wie die handeln, die sind ja nicht gerecht. Wenn wir aber in Christus gerecht sind, er zu Rechten Gottes, ist dieser Punkt beseitigt. Und deswegen fragt Paulus am Anfang in 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Alttestamentlich könnte man sagen, ja, der Teufel tut das, aber er schaut nach Christus. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Also es ist abgeschlossen. Da ist keine Anklage mehr möglich. Heißt das jetzt, wir sind durch? Nein. Er kommt noch auf andere Punkte. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Er gesteht ein, dass es Probleme und Kämpfe gibt, keine Frage. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, in Klammern Sieger, kann man hier sagen, durch den, der uns geliebt hat. Durch Christus haben wir einen Sieg. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalttaten, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also für Paulus steht fest, ja, es gibt Kämpfe, aber der große Ankläger klagt nicht mehr an. Diese Kämpfe werden wir überstehen, weil Christi Liebe uns hält. Und in dieser Zuversicht, die ich eben sagte, dass Christus diese Welt überwunden hat und dass der Ankläger keinen Zugriff mehr auf uns hat, er ist gerichtet, hat Jesus gesagt. In dieser Zuversicht wollen wir nun schauen, was ist denn eigentlich in diesem Weltsystem, warum kämpfen wir denn überhaupt noch? Aber vergessen wir nicht, uns an diesen Zusagen festzuhalten bei all dem. Ich möchte mit euch einen Blick in die Offenbarung machen. Schlag mal Offenbarung 12 auf. Ich werde Offenbarung 12 gleich einmal am Stück lesen. Vielleicht für uns ist das ja ein befremdliches Buch. Ich weiß nicht, wer von euch gerne die Offenbarung liest. Das ist ja so ein bisschen so ein Buch, da scheuen sich viele vor. Es ist auch für viele nicht ganz leicht, ne, zu verstehen. Man muss aber die Absicht verstehen. Ich glaube, damit wird vieles klar. Also es gibt diese komische Annahme, dass Leute glauben, dass die Offenbarung so eine Art Zeitstrahl uns vor Augen malt. So nach dem Motto, ach ja, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und dann gibt es Christen, die sagen, ach, das war schon. Und andere sagen, das kommt noch. Johannes hat aber eine andere Intention. Schon im ersten Kapitel sagt er, dass der Geist Gottes zeigt, was bald geschehen muss. Also alles ist unmittelbar. Und er schreibt an sieben Gemeinden, die in unterschiedlichen Situationen sind. Und das Ziel, das er verfolgt, ist, er gibt ihnen Bilder, die die Gemeinde zu allen Zeiten deuten kann. Es sind Bilder, die oft Anlehnungen an das Alte Testament haben, wahnsinnig oft sogar an das Alte Testament haben. Und das Ziel ist es, den Christen bewusst zu machen, dass sie in einem Kampf stehen, aber nicht um ihnen Angst zu machen, sondern um zu trösten. Es ist ein Trostbuch, das immer wieder sagt, Christus kommt und er richtet das. Christus kommt und er richtet diese Mächte. Er richtet sie, er richtet sie, er richtet sie. Es soll uns nicht Angst machen, es soll uns trösten. Aber es soll uns auch bewusst machen, dass wir, egal wo wir sind, in einem Kampf stehen. Und der Kampf kann unterschiedlich aussehen. Genau diese Weltmächte, da hebt er quasi den Vorhang weg, dass wir einmal dahinter blicken, in diesen Bildern. Was sind das für Mächte und wie gehen sie vor? Und in Kapitel 12 und 13 kriegen wir da eine Einführung. Und in Kapitel 17 geht es dann weiter. Aber ich möchte einmal Kapitel 12 lesen. Und bei der Offenbarung gibt es am Anfang Seligpreisung. Seligpreisung meint das vollkommene Glück. Wer hat das gefunden? Die lesen, die hören und die bewahren. Das heißt, auch ihr Hörer, wenn ihr das hört, das ist ein Buch, das geschaut werden will. Versucht euch das vorzustellen. Folgendes. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt war eine Krone von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den Drittel der Sterne des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und er gewann nicht die Oberhand. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Doch es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Herrn verklagte. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und die Frau wurden die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, in ihre Städte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und er stand auf dem Sand des Meeres. Was wir hier als Bild vor Augen gemalt bekommen haben, ist, ich deute das einmal, das ist diese Frau, das ist die Gemeinde zu allen Zeiten. Die Gemeinde, die die gesamte Menschheit seit Adam und Eva, alle die gläubig waren, bis zum Ende ausdrückt. Aus ihr kam der Erlöser, der Messias, hervor, so hat Gott es verordnet, nicht irgendwo unter Heiden, sondern aus seinem Volk. Und sie ist nun die Verfolgte. Aber der Teufel hat keinen Zugriff mehr, weil dieses Kind, das er eigentlich haben wollte und nicht gekriegt hat, nicht mehr in seinem Zugriff steht. Die Gemeinde ist bedroht, aber er selbst hat keinen Zugriff mehr auf sie. Er kann sie weder verklagen, noch das, was hier deutlich wird, kann er irgendwie Schaden zufügen. Jetzt könnte man sagen, Ende aus, ne, Ende, alles gut, aber dem ist nicht so. Was dann folgt, ist, dass er eine andere Strategie wählt und er holt sich andere Tiere heran. Das werde ich nicht lesen, das könnt ihr gern zu Hause lesen, das ist das 13. Kapitel. Und diese Tiere werden jetzt seine Diener sein, das sind diese Mächte, die er befehligt und das, was sich hinter diesem Begriff der Welt verbirgt. Und was Paulus mit Mächten beschreibt auch. Diese Wesen haben nämlich unterschiedliche Aufgaben und Strategien, wie sie der Gemeinde jetzt zusetzen. Das wird dort sehr ausführlich beschrieben. Das erste Tier, das uns vorgestellt wird, ist ein Tier, das aus dem Meer kommt. Er steht am Sand und dann kommt das Tier und es sieht ihm verblüffend ähnlich. Und das, was dieses Tier tut, ist, es bedroht den Leib und das Leben der Gläubigen. Es lechzt nach ihrem Blut. Es metzelt sie. Es will ihnen schaden. Es hat Gewalt und Herrschaft auf der Erde. Mit anderen Worten, was Johannes hier sieht, ist genau diese Staatsgewalt und Herrschaft, die überall auf der Erde immer wieder Christen das Leben kostet. Wir kommen aus einem sehr blutigen letzten Jahrhundert mit Weltkriegen. Wir kommen aber auch aus einem Jahrhundert, wo so viele Christen gestorben sind wie noch nie auf der Welt. Im Kommunismus, sowohl in Russland als auch in China, haben viele ihr Leben gelassen. Nach wie vor in islamischen Ländern, da wo man sich dieser Staatsmacht nicht beugt und die Gesetze nicht hält, ist man mit seinem Leben bedroht. Die ersten Christen, an die das hier geht, kannten das. Einige von ihnen sind Märtyrer gewesen oder kannten welche in den Gemeinden. Immer wieder erhebt sich diese schreckliche Fratze, dieses Viech und verbirgt sich hinter anderen Staatsmächten. Das kann zu unserer Zeit sich hinter dem nordkoreanischen Regime verbergen, das absoluten Gehorsam fordert, sonst ist man tot. Aber wie gesagt, es können auch andere sein. Dieses Tier taucht überall auf der Welt auf, es kommt und geht, aber es hat immer das gleiche Ziel, Christen so unter Druck zu setzen, dass sie sagen, ich halte das nicht mehr aus. Das ist aber nicht das Einzige, es kommt das zweite Tier. Das zweite Tier sieht unserem Herrn, wie er in der Offenbarung beschrieben wird, als Lamm, ähnlich, verblüffend ähnlich, wie ein Lamm, auch im 13. Kapitel. Es fährt aber eine andere Strategie. Es arbeitet eng mit dem anderen System zusammen, mit dem ersten Tier. Aber das, was es tut, ist weniger Angst zu machen, es versucht geistlich zu verführen. Es stellt ein anderes religiöses und weltanschauliches System dar. Es fordert die Anbetung ein. Es möchte die ganze Welt in sich vereinen, in eine Anbetung des falschen Tieres. Das ist sein Ziel. Es möchte quasi die Christen, wenn man das mal auf uns münzt, ja, es möchte ihnen quasi sagen, bete doch nicht Christus an. Bete mich an. Glaube mir. In Klammern, wenn du mir nicht glaubst, hole ich das erste Tier. Das ist die Zusammenarbeit. Wir sehen, egal in welchem Land, egal wo wir hinschauen, selbst in unserer aufgeklärten westlichen Welt, in Anführungsstriche, sehen wir, dass es diese Kooperationen gibt. Es gibt Glaubenssätze, auch wenn es ein atheistisches System ist, dem alle glauben, werde ich im nächsten Teil der Predigt, im nächsten Abschnitt der Predigt machen. Die Taktik dieses Tieres ist eine unglaublich alte. Im Alten Testament beispielsweise begegnet sie uns bei Bileam. Bileam, das war ein Mann, der kein Israelit war. Während das Volk Israel durch die Wüste wanderte, wurde Bileam rekrutiert. Das war so einer dieser bestechlichen, käuflichen Propheten. Er wusste ganz genau, dass er das Volk Israel, das eben nicht schaden konnte. Sein Auftrag lautete von den moabitischen Königen, verflucht das Volk. Die hatten nämlich Angst bekommen, weil das Volk militärisch erfolgreich war. Und dann haben sie gesagt, dann verflucht das doch, dann sind sie es hoffentlich nicht mehr. Er wusste, das geht nicht. Und es ist auch gescheitert. Er konnte es nicht verfluchen. Aber wir lesen dann im 4. Buch Mose 25, 1 bis 5 ein Ereignis, das dann später im Buch erst eingeordnet wird. Dort lesen wir: Als aber die Israeliten sich in Sittim niedergelassen hatten, fing das Volk an, mit den Moabitinnen Unzucht zu treiben. Also die haben sich jetzt Moabitinnen ins Lager geholt. Also die Könige der Moabiter hatten ja Bileam beauftragt. Jetzt holen die sich die Töchter von diesem Volk. Diese luden das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter ein und das Volk nahm an ihren Opfermahlen teil und betete ihre Götter an. Also mit anderen Worten, die haben jetzt die Religion der Frauen so mit angenommen. Als nun die Israeliten sich an dem Baal Peor geengt hatten, so hieß der Gott, entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, sodass der Herr dem Mose gebot: Nimm alle Häupter des Volkes und hänge sie angesichts der Sonne auf, damit der lodernde Zorn des Herrn sich von Israel abwende. Da befahl Mose den Richtern der Israeliten: Tötet ein jeder diejenigen von seinen Leuten, die sich Baal Peor angeengt hatten. Also die haben im Grunde neue Götzen angebetet. Wenn wir dann weiterlesen in dem Buch, im Kapitel 31, 16 lesen wir dann, was dahinter steckte. Sie sind es ja gerade, die auf den Rat Bileams, den Israeliten ein Anlass geworden sind, untreu gegen den Herrn zu begehen, in Betreff des Peor, sodass das Sterben über die Gemeinde des Herrn kam. Mit anderen Worten, Bileam hatte verstanden: Ich kann sie nicht verfluchen, aber ich kann eins tun. Ich kann ihnen raten, gebt ihnen die Töchter, sorgt dafür, dass sie was anderes anbeten und Gott wird es machen. Dann werdet ihr sie schwächen. Bileams Taktik. Das zweite Tier. Mit anderen Worten, kriegst du sie von außen nicht klein, zersetzt sie von innen, bring sie dazu, dass sie nicht mehr Christus anbeten, sondern was anderes. Wir kommen zum dritten in diesen Mächten und das ist in Kapitel 17, wird uns vorgestellt als Hure Babylon. Das ist wieder eine ganz andere Taktik. Hängt aber auch wieder zusammen. Es arbeitet auch mit dem ersten Tier, mit den Staatsgewalten, die so bedrohend auftreten, zusammen. Es ist aber ein wirtschaftlich-religiöses System. Es möchte, dass wir Besitz und Vergnügen höher achten als Gott, dass wir unser Herzen daran hängen. Es verspricht uns materiell alles. Und alles, was es als Gegenleistung fordert, ist, dass wir unseren Gott vergessen. Babylon, das ist ein ganz altes Thema in der Bibel. Und wenn wir mal unsere Geschichte angucken, die Weltgeschichte, ja? Also wir als Christen lesen ja die Weltgeschichte und gucken, wo hat Gott was getan? Das, hoffe ich, ist so unsere Sicht auf die Geschichte. Wir gucken dann, wie ist Gott mit seinem Volk vorgegangen? Er hat die Welt geschaffen, das, was die Bibel im Alten Testament uns nennt. Und wir gucken, wo hat Gott wie gehandelt? Und wo handelt er auch bis heute? Wir sehen die Reformation, wir sehen Kirchengeschichte und. Das ist die spannende Frage, die uns beschäftigt. Wenn wir das aber mal rausnehmen würden, was bleibt dann von der Geschichte? Es ist die Geschichte Babylons. Es ist die Geschichte vom Aufstehen und Fallen der Reiche. Das ist es, was die Leute bewegt. Babylon begegnet uns schon im 10. Kapitel Genesis. Noch als Babel, ja, später dann Babylon, gegründet von Nimrod. Babylon, das ist in der Bibel ein Ort. In der Heiligen Schrift ist es aber auch eine Metapher. Es steht nämlich für das Gottlose, für das säkuläre Machtsystem in dieser Welt, das Wirtschaft und Wohlstand verspricht. Der Aufstieg und Fall Babylons ist die Geschichte der Geschichten. Für alle die, die nicht glauben. Sie drehen sich nur darum, was hat Babylon wann gemacht. In seinem Charakter ist Babylon stolz. Es wird uns als rebellisch geschildert. Es sagt immer, dass es Gott nicht braucht. Es ist bei all dem schamlos. Es verdirbt die Unschuldigen. Es applaudiert allen Ausschweifungen. Es verhöhnt alle Tugenden, die Gott liebt. Es versucht, die Wahrheit aufzuheben. Und es ist besessen von Macht. Wenn wir es ansehen als Christen, fühlen wir uns hilflos. Wir können es nicht aufhalten. Es erhebt sich überall und es erhebt sich wieder und es erhebt sich wieder und es geht und kommt. Und es gibt keine Waffe, die es zur Strecke bringen kann in dieser Welt. Die Gefahr, vor der Jesus uns warnt, oder Johannes, ist, habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Genau das ist es, was es von uns fordert. Liebt mich mehr als euren Gott. Das ist die dritte Gewalt, die eingeführt wird. Und jetzt möchte ich einmal nochmal zu dem Vers mit euch gedanklich zurückkehren. Christus hat diese Welt überwunden, hat er gesagt. Das ist der Trost, den wir haben. Christus hat all diesen drei Mächten, die ich gerade geschildert habe, hat er gegenübergestanden. Wenn ihr an die Versuchung in der Wüste denkt, wurde ihm all das versprochen. Die Reiche dieser Welt wurden ihm versprochen. Die Mächte, dieses Babylon, all das unter seinen Füßen. Er hat es abgelehnt. Und auf seinem Weg nach Golgatha tauchten diese Fratzen wieder auf, gerade die ersten beiden Tiere. Das erste Tier, das mit Gewalt droht und Menschen das Leben kosten kann, wenn sie sich zu Gott zählen, stand vor ihm. Natürlich nicht so, dass er es sehen konnte, aber in Form von Pilatus und Herodes war die Bedrohung klar. Würde er sich nicht in dem Prozess so verhalten, wie sie es forderten, würden sie ihn hinrichten, was sie auch getan haben. Das religiöse System, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die forderten, dass er sich von seinen Aussagen, dass er Gott wäre, dass er Gottes Sohn wäre, lossagen würde. Er hat es aber nicht getan. Er hat es überwunden. Christus hat den Sieg davon getragen. Deswegen kann er sagen, ich habe die Welt überwunden. Das ist unser Trost. Und auch wir dürfen heute in diesem Sieg stehen. Zusammengefasst, was ist das Ziel dieser Mächte? Dass wir uns von unserem Gott trennen und lossagen. Entweder darauf, dass sie Druck auf uns ausüben, dass sie versuchen, dass wir etwas anderes anbeten oder etwas anderes liebgewinnen. Mehr als ihn. Das Ziel verfolgen sie. Wie verhalten wir uns jetzt in diesem Konflikt? Wie verhalten wir uns? 1. Johannes 5 gibt uns darauf eine Antwort. 1. Johannes 5, die Verse 4 bis 5. Dort steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Mit anderen Worten, wenn ihr wissen wollt, wie wir diese Mächte überwinden, die schon geschlagen sind und schon besiegt sind, dann ist nach dieser Stelle ganz klar, halten wir an Christus fest und glauben. Da kann uns nichts anderes erschüttern. Ihr Ziel ist es ja, das wissen Sie, genau uns davon zu trennen. Aber solange wir an Christus hängen und im Glauben an ihm aushalten, werden sie ihre Ziele nicht durchsetzen können bei uns. Keine Chance. Keine Chance. Dazu gehört aber auch, das muss man sagen, dass wir natürlich verstehen, und dazu ruft ja die Offenbarung, dazu ruft Paulus immer wieder auf, dass wir verstehen, wo diese Mächte versuchen, auch auf uns Einfluss zu nehmen. Dass wir das durchschauen. Paulus erklärt im 2. Korintherbrief zum Beispiel, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, dass wir Gedanken, die sich gegen Gott erheben, unter den Gehorsam gefangen nehmen. Das bedeutet, dass wir natürlich jetzt auch verstehen müssen, wie gehen die bei uns in unserer Gesellschaft vor, damit wir uns ihrem Einfluss nämlich entziehen können. Was machen die bei uns? Also manchmal ist es ziemlich eindeutig. Wäre ich in Nordkorea und wüsste ich als Christ genau, wer mir da gegenübersteht. Da ist klar, ich riskiere mein Leben, wenn ich mich zu Christus bekenne. Was wird der Aufruf sein? Bekenn dich klar zu Christus. Bei uns löst das ja eher ein Achselzucken meist aus, wenn wir uns zu Christus bekennen. Vielleicht ein Naserümpfen. Aber keiner von uns, glaube ich, hat jetzt Angst, sein Leben zu verlieren. Aber es gibt andere Strategien, die man uns unterjubeln möchte. Natürlich gibt es die Strategie, dass man sagt, ach guck mal, ich schütte dich mit Wohlstand, mit all dem zu und wir sind eine Gesellschaft, die einen Wohlstand hat, den es noch nie auf dieser Welt gab. Uns geht es so gut wie noch nie. Und eine Lüge, die uns erklärt wird, ist die, dass wir ein leichtes Leben haben könnten. Und auch wir als Christen könnten darauf reinfallen. Ey, es kann so einfach sein. Und es ist gar kein Problem, Christ zu sein und total das leichte Leben zu haben. Die Vorstellung von einem leichten Leben aber ist für alle Menschen auf dieser Welt ein Mythos. Es ist sogar ein Ablenkungsmanöver, nicht nur für uns Christen. Es ist nämlich ein großes Produkt, das unsere Kultur hervorgebracht hat. Es wird uns ständig in Werbung und in Medien eingebläut. Du kannst es doch so einfach haben. Es ist doch so leicht. Kauf dieses Produkt, mach das, tu jenes. Es ist so einfach. Aber das Leben wird früher oder später Härten für uns bereitstellen. Für alle, aber auch gerade für uns Christen. Keine neue Technologie und kein Stoff, keine Pille kann uns ein leichtes Leben geben. Nichts. Und wir müssen uns dafür hüten zu glauben, dass, weil wir zu Christus gehören, das Leben jetzt leicht wäre. Ich weiß, es ist eine Evangelisationsmethode, die oft angewandt wird, dass man den Leuten dann vielleicht ein tolles und leichtes Leben verspricht. Ach, es ist doch so einfach, werd doch Christ. Du hast schon alles super, Christus hast du noch nicht, das fehlt dir noch, pack's obendrauf. Und dann wird alles noch leichter. Aber wir dürfen den Menschen kein leichtes Leben versprechen, aber ein ewiges, das dürfen wir. Christus hat einmal gesagt zu den Menschen seiner Zeit, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Denn was könnte es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüße? Oder was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Ja, das ist die Frage, wenn du alles hast und daran dein Herz hängt, was wird es dir nützen? Was wird es dir nützen? Es ist ja gerade die große Lüge, dass wir das alles brauchen. Und dass wir noch mehr brauchen und daran unser Herz hängen. Das ist eine große Lüge, der wir ausgesetzt sind. Und irgendwie ist Christus dann nur noch ein Nebenprodukt. Ja, man geht dann mal zur Kirche, irgendwie ist man auch ein bisschen fromm. Ist ja auch nicht alles schlecht, was in der Bibel steht, das sind dann so die Sachen. Ne? Das sind ja gute Lebenstipps auch, so kann das ja alles noch besser werden. Aber das ist es nicht. Christus muss das Größte für uns sein. Sonst haben wir nichts am Ende. Sonst haben wir gar nichts. Und das ist eine Strategie, wie diese Welt versucht, uns von Christus zu lösen. Und das einzige Gegenmittel ist, an Christus zu bleiben. Ihn mehr zu lieben. Es gibt aber auch Glaubenssätze, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist einer davon. Eine Strategie, uns mit Wohlstand wegzulocken. Aber es gibt auch Glaubenssätze, die uns versuchen, so zu manipulieren, dass wir sie irgendwann ungefragt ins Evangelium aufnehmen. Und damit vermischen. Und wenn man wissen will, also was sind so Glaubenssätze, dann muss man doch nur eigentlich schauen, was wird uns so täglich erzählt? Was kommt so in Werbung, was kommt so in Social Media, in Tweets, in der Musik, was sind die Themen, was sind die Geschichten, die Menschen sich in Filmen, in Büchern erzählen, was sind so für Stellungnahmen in Zeitungen, was bewegt die Menschen eigentlich? Und da gibt es so ein paar Glaubenssätze, die hat ein bekannter Theologe aus den USA mal zusammengefasst zur heutigen Zeit. Ich möchte ein paar davon mal nehmen, was uns heute täglich so eingetrichtert wird. Und lass uns das mal durch den Filter des Evangeliums jagen und schauen, was da am Ende bei rauskommt. Zur Identität in unserer Gesellschaft sagen die Leute, man muss sich selbst treu sein. In Klammern, dann gelingt dir alles. Sei dir selbst treu. Lass dich nicht verbiegen, sei du selbst. Ich glaube, Tag aus, Tag ein geht das so durch unsere Medien und prasselt auf uns ein. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann bekommen wir eine andere Botschaft mit. Gerade das ist unser Problem vor Gott. Wir sollen uns selbst verleugnen und danach fragen und lieber Christus treu sein als uns. Ihm sollen wir treu sein. Das heißt, ich muss mich selbst verleugnen, muss erkennen, wo bin ich komplett falsch? Wo bin ich falsch? Wo richte ich mich in Rebellion gegen Gott? Das heißt, diesen Satz, den können wir so nicht unterschreiben. Und wir dürfen ihn auch nicht aufnehmen. Sei dir selbst treu. Ein anderer Punkt. Zum Thema Glück. Du musst das tun, was dich glücklich macht. Und das darfst du auch für nichts und niemanden opfern. Tu das, was dich, mach das, was dich glücklich macht. Dieser Satz sagt wahrscheinlich viel über darum, warum in unserer Gesellschaft immer weniger Leute beziehungsfähig sind. Ja? Wenn mich meine Beziehung nicht mehr glücklich macht, ja, dann die nächste bitte. Ne? So geht's dann. Das offenbart aber was ganz Trauriges. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wenn man den Statistiken glaubt, sind so viele Menschen in therapeutischer Behandlung und überall wie wahrscheinlich noch nie. Wir sind keine gesunde Gesellschaft, wir sind eine Therapiegesellschaft geworden. Das zeigt, wie trostlos und leer die Leben sind. Bei all dem Zeug, mit dem man sich vollgestopft hat. Wir sind satt, wir haben alles. Und trotzdem ist das kein Glück. Trotzdem sind die Menschen traurig und depressiv. Trotzdem suchen sie irgendwo Halt. Das alles erfüllt nicht. Ja, wer nach diesem Satz lebt, du musst das tun, was dich glücklich macht, der rennt doch auch nur von Ereignis zu Ereignis. Der ist doch ziellos. Dabei sind wir auf einen ewigen Gott hingeschaffen worden als Menschen. Und nur er kann uns das Glück geben. Nur er kann uns die Freude geben. Das bedeutet nicht, dass wir in allen Lebenssituationen Freude geben, aber dass wir am Ende der Zeiten das vollkommene Glück haben. Ein letztes noch. Es gibt noch mehr, aber ich kürze das ab. Die Zeit ist fortgeschritten. Geschichte. Also wenn ihr jungen Leute irgendwann Geschichte studieren solltet, irgendwie an der Uni oder so, das ist sicherlich ein spannendes Fach. Was man aber heute beobachtet, ist, dass die Geschichte so im Allgemeinen, ich weiß jetzt nicht, ob das an den Unis so gelehrt wird, aber in den Medien wird das meist so dargestellt, die Geschichte besteht aus einem sozialen Fortschritt und Religion hemmt das alles. Also nach dem Motto, wenn wir die Religion los sind, dann geht es immer besser, immer weiter und wir kommen immer weiter in unserem sozialen Fortschritt. Es wird immer gerechter, es wird immer besser, wenn wir das alles ablegen. Es gibt auch noch eine andere Geschichtssicht, die in unserer Gesellschaft damit konkurriert. Das ist die von Marx, dass man die Welt immer in Opfer und Täter unterteilt. Aber wie auch immer man dazu steht, die Geschichte hat ein ganz anderes Ziel. Und das wissen wir Christen. Das dürfen wir auch nicht einlullen lassen. Das Ziel dieser Geschichte ist, und das dürfen wir dieser Welt so klar entgegenhalten, ist, dass Gott am Ende eine neue Welt macht. Er macht alles neu. Das heißt, wie viel unsere Gesellschaft auch an Wohlstand erringt oder was auch immer da noch zukommt, das ist nichts, das wird verpuffen. Das alles wird irgendwann vorbei sein. So sehr wir uns anstrengen, das festzuhalten. Am Ende wird Gott eine komplett neue Welt machen. Er räumt das alles ab. Darum, lasst uns nicht auf diese Lügen reinfallen und denkt darüber nach, vielleicht fallen euch noch andere ein. Wenn ihr sowas lest, wir als Christen sollen das durch diesen Filter laufen lassen. Wir sollen gucken, wie weit attackiert das Evangelium, wie weit versucht mich das zu beeinflussen und von meinem Herrn zu trennen und von seinem Wort. Darum mein Appell am Ende der Predigt. Haltet euch an Christus. Nochmal mit Johannes. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der überwindet die Welt. Für euch, die ihr gerade zweifelt, vielleicht sitzt der eine oder andere hier, der sagt, ich habe gerade in meinem Glauben eine ganz schwere Zeit. Ich zweifle. Ich zweifle, ob sich das wirklich lohnt und ob ich nicht einen einfachen Weg einschlagen könnte. Nochmal die Worte Jesu. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Denn was könnte es einem Mensch helfen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüße? Oder was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Führ dir das vor Augen. An uns andere, alle anderen, die sagen, ich bin aber fest im Glauben und es geht mir gut und ich bin froh, dass ich freue mich an meinem Herrn. Wunderbar. Dann schau weiter auf seinen Sieg. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt er. Und in diesem Sieg dürfen wir stehen und an ihm festhalten. Amen.